Folge 78. Achtung, Breaking News. Jeff Bezos hört als CEO bei Amazon auf und wir sagen, so what? Wir machen ja auch weiter auf der Kommandobrücke mit unserer Dreierspitze, dem Triumvirat von Die Eishockey-Show, Rick, Basti und Sascha. Begrüßen uns.
Ja, wir grüßen uns alle. Schön, dass wir da zusammengefunden haben, Leute. Ja.
Schön, dass du Jeff Bezos hier unterbracht hast. Das ist natürlich ein
absoluter Weitblick. Ja, und warum sollten wir auch aufhören? Einen Karlauer noch, den ich vorbereitet habe. Wir sind ja noch in der Prime unseres Lebens.
Ha! Das ist schlecht. Jetzt natürlich gleich die
wieder
Frage.
Wie lange hast du da dran gesessen?
Ja, so 2 Stunden.
Triumvirat, hat das mit dir schon was zu tun, weil es ein bisschen vom Karneval abgeleitet ist? Gibt es da nicht auch so die drei Leute?
Dreigestirn.
Ah, Dreigestirn heißt das.
Ja. Ist richtig.
Geht dir das dieses Jahr ab, weil du wirst ja definitiv keinen Karneval feiern können? Also du hast zwar immer Clownnase auf, aber ich meine jetzt so wirklich.
Die ist rot vom Trinken.
Ja.
Es geht mir natürlich immer ab, aber ich bin ja schon so viele Jahre im Exil. Ich habe mich ja mittlerweile dran gewöhnt.
Und okay. Der wird zu Hause sicher eine Polonaise durchs Haus ziehen.
Polonaise, oder? Im Wald.
Ja. Ja. Was für ein auch immer.
Also ja, bevor wir anfangen, Leute, es geht natürlich auch heute wieder raus, der Geburtstagsglückwunsch. Der erste Geburtstagsglückwunsch an Herbert Anton Hilger. Kennt ihr den?
Der Hilger, Toni.
Nee, Herbert Anton Hilger, kennt ihr den? Der wird 83 heute. Der hat sowas gemacht wie, Junge, die Welt ist schön und schöne Maid hast du heute für mich Zeit. Kennst du ihn?
Entschuldige.
Toni Marschall.
Du bist in der falschen Tür.
Toni Marschall hat Geburtstag.
Du bist in der falschen Tür. Der Schlager-Podcast ist eins weiter und der Amazon-Podcast ist unten.
Ja, da habe ich ja Anschlusstermin, aber lass mich doch erstmal den Mist hier wegarbeiten.
Die Gummizelle ist auf der linken Seite.
Und Joachim Löw wird 61.
Ah, ist der schon so alt?
Ja, der ist schon so alt. Habe ich auch nicht gewusst, dass er schon über die 60 weg ist.
Ja, sehr interessant.
Und dann hat am 15. Februar ja jemand, und somit schließt sich der Kreis wieder zum Eishockey, und Basti weiß natürlich sofort Bescheid, wen ich meine.
Nämlich, die Eishockey-Show hat Geburtstag.
Was? Am 15. Februar?
Ja.
Ach so, den meinte ich nicht, aber unabgesprochen gut.
Was hat sie wirklich? Hat sie wirklich?
Leute.
Wie lange sind wir denn dann schon drauf?
2 Jahre.
Wow. Ja gut, es gibt natürlich mal eine monstermäßige, krasse, abgefahrene, mega fette Sendung.
Schon wieder.
Aber ich meinte ja...
Hast du vergessen.
Jaromir Jagr, der wird 49 und hat mit 48 nochmal gescored für Gladno.
Bleckernetz hat es aufgelegt. Hat sich nichts geändert die letzten 10 Jahre.
Da dachte ich mir, Wahnsinn. Dieser Mensch wird einfach nie aufhören. Das ist es, glaube ich. Man denkt immer, irgendwann hört er auf, aber er wird wahrscheinlich nie aufhören.
Ja.
Irgendwann kippt er um. Auf dem Eis, der arme Mann.
Hoffentlich nicht.
Nee, hoffentlich nicht. Also, das sind die ersten kleinen News, die sehr wichtig sind. Also, wer hat Geburtstag und wie gut kann man mit 48 eigentlich noch Eishockey spielen? Und es wird auch übrigens, bevor wir dann in das erste Thema einsteigen, der Podcast der schlechten Witze heute. Weil zu eurem Leidwesen und für alle da draußen haben meine Kinder von ihrer Oma ein Paket geschickt bekommen. So ein Anti-Corona-Blues-Paket. Total süß, nette Idee. Und darin waren Sprüche, schlechte Witze, Kinderwitze, wenn man so will. Und ich werde immer wieder einen raushauen. Ich werde immer wieder einen raushauen. Der erste geht an euch. Was ist gelb, sauer und filmt aus der Luft?
Zitronenfalter.
Eine Zitrone. Gar nicht so schlecht, Goldi. Ja. Ich hätte auch noch einen für dich. Hier, pass auf. Wer untersucht Pinocchio bei einer Erkältung?
Der Schreiner.
Ein Holznasen-Ohrenarzt. Ich finde die mega, die Dinger. Sind für 6-Jährige, aber ich finde sie Bombe. Und da haue ich immer wieder einen raus. Es tut mir leid, ich werde auch die Gäste damit belästigen. Ich sage es euch jetzt schon.
Ah komm, ich hab dir auch einen. Wenn du schon so drin bist und dich freust.
Ja, ich finde das super.
Wo wohnen Katzen am liebsten?
Ja, bitte.
Im Mietshaus.
Ah, im Mietshaus, der ist auch gut. Ja, davon wird es ein paar geben. Unsere Themen übrigens heute, abseits dieses Bullshits, der bisher hier vorgeherrscht hat. Wir reden natürlich heute über die DL in Form von den Panthern. Wir reden mit dem ERC Ingolstadt, mit einem Gast der Mannschaft. Und wir haben den Bundestrainer heute zu Gast. Starten wollen wir aber very international, so sind wir. We're going overseas.
Gott, was ist mit dem Mann los?
Lass uns mit der NHL anfangen, weil da gab es ja zwei coole Duelle zwischen Edmonton und Ottawa. Und dementsprechend natürlich auch mal runtergebrochen, so Boulevardesque zwischen Leon Dreiseitel und natürlich auch Tim Stützle.
Und Dominik Cahun war auch dabei.
Absolut. Hat auch gescored und sein erstes Tor gemacht, sein erstes Saisontor für die Oilers im ersten Spiel. Genau. ganz schön was los gewesen bei diesen Duellen. Rick, du hast dich, glaube ich, sogar damit befasst.
Ja, man muss dazu sagen, gell, dieses 8-5, so ist das erste Spiel ausgegangen. Das war natürlich, wenn man es jetzt mal anschaut, wieder eigentlich nur ein Tag von Connor McDavid und von Leon Dreisaitl. Ja. Das ist schon beeindruckend. Also Leon Dreisaitl, was der jetzt wieder da vorlegt, 6 Assists in diesem Spiel. Insgesamt, ich habe mir es mal ein bisschen rausgeschrieben, momentan sind die 2 führend in der Statistik von der NHL. McDavid, 12 Spiele. 8 Tore, 16 Assists, 24 Punkte, also 2 im Durchschnitt. Dann ist Zweiter der Dreisaitl mit 12 Spielen, 7 Tore, 22 Punkte, also 2 dahinter. Und dann kommt der Dritte, das ist lustigerweise Quinn Hughes, Verteidiger. Der ist erst 21 Jahre alt und der hat in 13 Spielen 14 Punkte. Das heißt, McDavid ist jetzt mal nach 12 Spielen 10 Scorerpunkte vorne. Also, und wenn wir jetzt zum Dreisaitl gehen, was uns natürlich mehr interessiert, die Art und Weise, wie der seine Linie führt, auch mit Cahun und mit Yamamoto, das ist wahnsinnig reif, dieses Eishockey, was der inzwischen auch spielt. Das sieht man unter anderem auch an seiner Plus-Minus-Statistik. Also der hat eine deutliche Plus-Statistik, während der plus 12, muss man dazu sagen, während der Connor McDavid plus 1 hat, das ist einfach die Art und Weise, wie er spielt. Er punktet trotzdem im Powerplay unheimlich viel, aber die Art und Weise, wie er die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, da hat er echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und der hat auch gestern nochmal einen Treffer erzielt. Das ist schon also insgesamt sehr stark. Und Cahun möchte ich da nicht vergessen. Ja. Der bekommt inzwischen auch mehr Eiszeit, hat auch ein bisschen Powerplay-Eiszeit mal bekommen. Ist jetzt auch bei 2 Treffern und 1 Assist bisher in den Spielen.
Aber was willst du denn da auch machen jetzt? Der Huner kann dir echt leid tun, weil so viel wie die 2 wegscoren, da bleibt da kein Punkt mehr übrig.
Ja, stimmt auch.
Ja, die haben schon viel Eiszeit, das muss man schon sagen. Und Powerplay, da bleiben die eigentlich grundsätzlich drauf, aber die punkten halt auch dementsprechend. Also warum sollte sie da auch großartig was ändern? Also Stützle, weil wir gerade gehabt haben, hat jetzt einen 3. Treffer im gestrigen Spiel gegen die Oilers. Die Art und Weise auch toll, wie er spielt. Also offensiv, einen schönen Pass gekriegt von Stepan über die Außenseite, Durchgang durchgesetzt, reingeschossen. Also das ist schon gut offensiv. 7 Spiele. 3 Tore dazu, also der ist schon angekommen. War mal ein paar Spiele raus, weil er verletzt war. Insgesamt muss man aber sagen, Ottawa, ich habe die besser auf dem Zettel gehabt. Ich habe eigentlich, wenn ich die Mannschaft so durchgelesen habe, vor einem Jahr haben wir gedacht, oh, die haben ein paar gute Leute, neue Leute dazu geholt. Das könnte irgendwie funktionieren, aber die gehen schon ganz schön unter. Also ja, spielerisch defensiv ist das echt Wahnsinn, wie die hergespielt werden. Defensiv werden die hergefotzt. Die Ottawa Senators momentan auch keinen guten Torhüter, muss man auch sagen. Das ist schon defensiv nichts Besonderes.
Ja. Auch da nochmal der Hinweis, wer Lust hat, sich Tim Stütze zu geben, der kann das natürlich gerne tun in einer unserer älteren Folgen. Also so alt ist sie nicht, ich glaube, vor 3 Folgen war es. Genau, da haben wir Tim Stütze auch im Interview gehabt. Das war noch vor Saisonstart.
Ja, weil wir gerade so ein bisschen über die NHL sprechen und schauen mal kurz auf die weiteren Feldspieler. Tobi Rieder, auch er, jetzt ein neues Team dieses Jahr, Buffalo, in 10 Spielen 3 Tore schon erzielt. Ich glaube, er hat einen Unterzahltreffer
auch gehabt. Wieder gemacht, ja.
Ja, das ist eigentlich sein Spiel. Und wo keiner so wirklich drüber spricht, den können wir eigentlich mal wieder einladen, Nico Sturm. Mhm. Nico Sturm bekommt jetzt regelmäßig Eiszeit, also so ungefähr 10 Minuten.
In Minnesota. Mhm.
Genau, Minnesota hat zwar noch keinen Punkt gemacht, aber hat 9 Spiele gemacht bereits für Minnesota. Auch der jetzt fest im Kader. Ja.
Auch das war mal ein interessantes Gespräch damals, als wir ihn mal hatten. Das war, glaube ich, im Sommer.
Ja, im Sommer. Ja?
Und da war der so klar und auch mit so einer klaren Linie, was er so im Kopf vorhat und wie sein Weg so ist und total unhektisch, also völlig relaxed und selbstbewusst, was so seinen Weg angeht. Ich glaube, der wird vielleicht jetzt nicht so, ist keiner, der die Liga sofort rockt oder so, aber ich glaube, der wird seinen Weg gehen.
Ja. Das ist ganz interessant, weil wenn du mit ihm länger sprichst, und ich habe ihn auch mal getroffen gehabt für Nice, der weiß genau seine Rolle. Also der weiß sehr genau seine Rolle und der hat auch angenommen, quasi diesen Kampf erstmal zu sagen, hör zu, ich gehe in die 4., 3. Reihe erstmal rein, da muss ich schauen, dass ich Eiszeit habe, weil das ist eigentlich mein Eishockey, das harte Arbeiten. Und wenn dann das Scoring dazukommt, dann ist das schön. Ja, aber jetzt ist erstmal die Art und Weise, dass er da reinkommt und seine Spielweise aufs Eis bringt, für ihn wichtig. Und mit 9 Spielen, das ist eigentlich auf jeden Fall, wo man sagen kann, der ist jetzt mal in die Tür eingetreten, der NHL.
Ja, so wie sich ja auch mal Tom Künakel auch in Pittsburgh reingespielt hat über eine bestimmte Rolle und dann übrigens auch 2 Cups damit gewinnen konnte, ne? Mal so ganz nebenbei. Cup
auch gewonnen hat übrigens Philipp Grubauer, der noch ganz nebenbei derzeit der beste Torhüter der NHL tatsächlich ist. Safe Percentage von 93,4 aus 9 Starts, 7 Siege.
Stark, der Grubi.
Ja, das ist insgesamt schon schön. Also auch zu sehen, so dass die deutsche Flagge eigentlich in der NHL wirklich weht. Ja, dass die deutschen Spieler, die drüben sind, da auf sich aufmerksam machen und so das deutsche Eishockey auch wirklich schön repräsentieren in Deutschland, weil auch darüber berichtet wird, aber natürlich drüben auch in der NHL.
Ja, viel los, Schwarz-Rot-Gold mittlerweile in der NHL. So ist es. Können wir ja vielleicht auch gleich noch ein Wort drüber verlieren, wenn wir mit dem Bundestrainer später sprechen. Das ist sicherlich dann auch ein Thema, wie er vielleicht so über den Teich guckt in der aktuellen Situation und wie er überhaupt Spiele guckt. Und was er so alles guckt.
Ja, das wird tatsächlich auch eine Frage sein. Also wir werden gleich noch ein bisschen über die WM sprechen.
Genau.
Aber das ist auch eine Frage, wo ich mir stelle, jetzt ziehe ich schon gleich rein. Alles werden gut, überhaupt NHL-Spieler kommen? Also wird es so eine Bubble werden? Wie wird das Ganze ausschauen? Also das ist schon eine Frage, die dann jetzt noch viel zu früh. Ja, die WM ist erst in der letzten Maiwoche, geht sogar in Juni rein, die ist nach hinten verschoben worden. Aber das ist eine Frage, die früher oder später schon aufploppen wird, die sehr spannend sein wird.
Ja, da hast du eigentlich auch ein Thema angeschnitten. Auch das ist ja mittlerweile raus, dass die WM nur in Riga stattfinden wird in Lettland. Also nur ein Standort. Da gab es ja zuletzt noch die Überlegung nach der Wegnahme aus Belarus, wenn man so will, wer da jetzt reinspringt und ob überhaupt einer reinspringt. Aber man hat sich eben auf diesen einzigen Standort jetzt geeinigt. Also ihr werdet eine nette Pilgerfahrt, wenn es gut läuft für euch. In Pandemiezeiten, man weiß es ja nicht. Nach Riga machen, wo wir ja schon mal waren.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das
war legendär damals. Mhm. Ich werde es nie vergessen.
Ja, erzähl ruhig.
Naja,
was das war.
Wissen ja die meisten Eishockey-Fans, dass dort ein nicht ganz unwesentliches Spiel stattgefunden hat, was der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft dann letztlich dazu verholfen hat oder dass es ermöglicht wurde, überhaupt Silber bei Olympia zu holen. Das war nämlich das finale Olympia-Qualifikationsspiel gegen Lettland eben in Riga, wo ja damals Tom Kühnhackl das entscheidende Tor gemacht hat. Und es war ein ganz enges Spiel und ich weiß es noch wie heute. Ihr habt ja kommentiert. Aber Shoutout und beste Grüße an Jonas Beck und an unseren ehemaligen Kollegen, der saß mit mir auf der Tribüne und ich werde das halt nie vergessen, wie dieser Kühnhackl das Tor macht und alle den Blues schieben, komplette Depression in ganz Lettland, natürlich auch in dieser riesen Arena, nur die Kollegen von der Pressetribüne, so viel darf ich verraten, das ist auch okay in dem Fall, und Jonas Beck und ich springen halt auf, es waren so 10 Hansel aus Deutschland, die irgendwie aufgesprungen sind.
Es waren auch ein paar Fans dabei.
Ja, natürlich jetzt die Fans, aber ich jetzt, das soll jetzt auch nichts gegen die Fans sein, aber weil ich bin ja eher so in dieser Medienecke, wo wir halt dann uns aufhalten dürfen und da siehst du das natürlich und da alle hochgesprungen, alle gucken uns so an und so, was machen die denn da? Aber in dem Fall war glaube ich, wie soll ich sagen? Der Patriotismus völlig angebracht, weil es so ein wichtiges Spiel war. War cool.
Aber weil du es gerade drüber sprichst, und das weiß ich nicht, aber das weißt bestimmt du, war das denn, und das ist jetzt auch, warum Riga der Ausrichter ist, weil die spielen in der Arena Riga und direkt daneben ist das Olympic Sports Center. Haben wir damals im Olympic Sports Center gespielt? In der kleinen Arena oder waren wir in der
Das war die Arena Riga.
Das war Arena,
ja.
Ja, so wird es nämlich auf jeden Fall ausgetragen. Es gibt jetzt bei der WM, um das mal ganz kurz zu sagen, das sind zwei größere Hallen, die direkt daneben sind. Und dann gibt es noch eine Trainingshalle, da wo zwei Eisflächen, da wo, ist schön, gell?
Ja. Muss rein.
Da, wo zwei Eisflächen sind, dass die auch trainieren können. Und die Überlegung ist sogar, man weiß es nicht, wie man es letztendlich stattfinden lassen wird, aber Franz Reindl hat gesagt, er könnte sich auch vorstellen, dass es eine richtige Bubble wird mit 16 Mannschaften in einem Hotel und dass es komplett in der Bubble stattfindet, die WM.
Ja.
Kommt natürlich auch darauf an, wie weit es zu diesem Zeitpunkt insgesamt, also die ganzen Corona insgesamt, gibt es vielleicht schon Impfungen, was weiß ich was alles. Aber ich glaube, mal grundsätzlich zu sagen, es macht absolut Sinn, das nur in einem Land zu haben, weil du natürlich dann diese Reiserei zwischen Ländern mit möglichen Quarantänen, wo du dann umgehen müsstest und weißt der Teufel was alles, einfach nicht hast, sondern du hast einfach nur ein Land, das dann gleich ist von der Einreise, von den Bestimmungen her und du kannst dich, glaube ich, als Spieler und als Nation, die ja die Spieler da hinkriegen muss, besser darauf einstellen.
Ich finde schon cool, allein, dass Riga so eine Infrastruktur hat, das Wahnsinn. Zu managen mit zwei so großen Hallen, was weiß ich, wie viele Eisflächen die da in der Stadt ansonsten noch haben, das ist schon ziemlich cool und beeindruckend, finde ich.
Ja, und es wird hoffentlich ja dann auch vielleicht eine WM, wo Fans zugelassen sein dürfen. Mal gucken, alles natürlich jetzt in der Zukunft, aber das wäre mega, weil wissen wir ja alle, lettischen Fans geben halt volle Wumme, das ist halt super. Also stimmungsmäßig ist das im Normalfall dann richtig cool auch, ja, das muss man mal klar sagen. Ich glaube, die hatten, wann hatten die WM? 2006. Genau, da war ja auch die Halle für gebaut worden extra. Genau, daher
kommt das war
ja
diese Halle mit dem da ist ein Einkaufszentrum, was weiß
genau, ich alles. Genau, daher kommt dabei. Ja auch die Arena Riga von der WM damals. Absolut. Ja, sind wir gespannt. Also vielleicht beneide ich euch wann ist es? Ende Mai, ne?
21. Mai geht's los, bis 6. Juni, meine ich.
Irgend sowas, ja.
So. Und apropos Lettland, Wo machen Schornsteinfeger Urlaub? In Russland.
Das war wieder einer von der Karte. Wahnsinn.
Ja, na klar. Ich habe doch gesagt, ich mache immer wieder einen. Ist das schön. So, erster Gast.
Schöne Überleitung. Eleganter Übergang.
Ja, das ist, aber von WM, der hat, glaube ich, auch mal der WM gespielt. Von daher, ne? In Dänemark, meine ich. 2018, genau. Mhm. Können wir vielleicht auch noch mal zu fragen. Mirko Hüflin von, vom ERC Ingolstadt, den wollen wir anrufen. Und das tue ich auch sofort, wenn ich jetzt nicht mein Handy hier gerade in den falschen Modus gesetzt hätte.
Das hat sich aufgelöst nach deinen Witzen.
Ja. Wer trägt einen Panzer und hat etwas kaputt gemacht? Eine Schuldkröte.
Das ist echt unerträglich.
Das ist überall. Ich
meine, zwei waren okay am Anfang, aber das ist echt zu viel. Das ist too much.
Mirko ist schon am Apparat.
Mirko? Hi, servus.
Ja, hallo, hier ist die Eishockey-Show. Ja? Rick, Sascha und Basti. Beste Grüße. Hi. Du bist direkt auch sozusagen hier live bei uns in der Show. Die Eishockey-Show powered beim Magenta Sport. Also keine falschen Vokabeln jetzt. Es kann nichts mehr rausgeschnitten werden.
Alles klar.
Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Und bevor wir anfangen, auch sportlich über euch zu reden und warum das so gut läuft, meine erste Frage wäre natürlich, es kann sich nur darum handeln, wie ist es eigentlich, als lebender Textmarker auf dem Eis zu stehen? Als Neon-Trikot. Hashtag Neon-Trikot.
Ja, ja. Also ich muss sagen, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, haben sie mir eigentlich sehr gefallen, weil es einfach was Neues ist. Wir haben ja letztes Jahr schon Schlagzeilen gemacht mit unserem Camouflage. Und dann haben wir gedacht, dieses Jahr sind wir halt weniger getarnt und mir gefällt es. Und so wie es aussieht, funktionieren die Trikots auch.
Ihr habt bis jetzt alles gewonnen mit den Trikots, Mirko. Du hast die auch irgendwie mitdesignt oder warst da involviert, kann das sein?
Ja, ich habe ein bisschen mitgemacht. Also ich hatte eigentlich ein schwarzes im Sinn gehabt, habe ich einfach mal hingeschickt mit den Querbalken. Ja, die sind dann Neon geworden. Aber so vom Design her mit eben diesen Querstreifen, typisch Eishockey, das kam dann von mir.
Neben Eishockey ist ja so Mode, Design durchaus dein Ding, Mirko. Erzähl doch mal, du hast sogar ein eigenes Modelabel, ein kleines, oder?
Ja, wann war das? Ich habe vor 2 Jahren die Idee bekommen oder Lust bekommen, ein Modelabel zu gründen. Das ist jetzt noch relativ klein, nennt sich auch 61 nach der Nummer, die ich damals hatte. Hat sich jetzt zweimal geändert, aber ja, ich bin eine Ein-Mann-Marke, so im Prinzip, ich mache alles selber. Ich such die Rohteile, bedrucke die dann selber bei mir im Keller. Und ja, das macht sehr viel Spaß und läuft eigentlich auch ganz gut.
Okay.
Erzähl mal ganz kurz, weil es interessiert mich schon, wie bist du da drauf gekommen? Hast du da irgendwie immer schon Interesse an Mode gehabt, an Kunst oder keine Ahnung, wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich habe schon immer Interesse gehabt an Mode. Ich habe dann öfters mal Teile gesucht, die ich nicht gefunden habe, weil ich eine bestimmte Vorstellung hatte, wie das auszusehen hat. Ja, und dann habe ich irgendwann auch mal eine Nähmaschine in die Hand genommen, habe geguckt, ob ich mir selber was nähen kann. Und ja, dann habe ich gedacht, warum soll ich es denn nicht ausprobieren?
Das hat auch gleich funktioniert?
Ja, so semi-gut, muss ich ehrlich zugeben.
Noch einen VHS-Kurs gemacht.
Nähmaschinenkurs? Nee, also Nähmaschinenkurs habe ich nicht gemacht. Also ich habe mir wirklich einfach eine Nähmaschine genommen und habe geguckt, was funktioniert am besten. Hab dann mit Backpapier die Teile, also Ärmel von dem Pulli, die mir besonders gut gefallen haben, abgepaust und habe mich dann so angenähert an die Größe, die mir einigermaßen passt.
Okay, also wirklich self-made. Aber du, auch Apple hat irgendwann mal, ne, in der Garage angefangen. Also man weiß es nie. Be loud without saying anything ist das Credo der Marke sozusagen.
Ja. Ja.
Okay. Es gibt noch keine Unterhosen, habe ich gesehen. Das wäre ein kleiner Tipp von mir.
Hättest du gerne Unterhosen mir genäht.
Ich bin heute irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe heute den Tag der dämlichen Scherze. Sorry. Ich gebe jetzt das Wort weiter an die anderen.
Ja, kein Problem. Du. Ich will mich auf jeden Fall gerne erweitern. Im Moment sind T-Shirts, Hosen und Pullis, aber wenn es weiterhin immer größer wird, dann kannst du dir auch bald Unterhosen bestellen.
Aber Sascha Bandermann ist nämlich hängen geblieben bei Björn Borg-Unterhosen, muss man sagen.
Ja, das war mal, das hatte ich wirklich mal eine Zeit lang, ja, das stimmt, die fand ich cool. Das hatte aber vor allem mit diesen zwei Weltmeisterschaften in Schweden und Finnland zu tun. Da gab es sie zuhauf und wenn du halt nur Langeweile hast bei der WM, dann musst du da doch einkaufen gehen. Na, aber eine private Geschichte würde ich ganz gerne noch von dir wissen. Ab und zu sucht man ja im Internet eben auch so ein paar Geschichten rund um die Gesprächspartner. Und jetzt habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe im Internet gesucht, also nicht gegoogelt, weil ich nutze DuckDuckGo, die Ente. Kleiner Hinweis übrigens für alle, die keinen Bock haben, dass irgendwas getrackt wird. Und dann habe ich geguckt, wenn ich Höflin eingebe, was sind die fünf Treffer, die fünf Top-Treffer? Da gibt es einmal, und du sagst mir jetzt, ob du mit denen was zu tun hast. Da gibt es einmal das Weingut Höflin. Kurt Höflin, Kälte- und Klimatechnik, Rechtsanwälte Wenzel und Höflin, der Evangelist Paul Höflin und die Hausarztpraxis Dr. Höflin. Sind das irgendwelche Verwandten von dir? Oder irgendwas mit Family?
Nee.
Nix?
Nee.
Ich dachte, du bist auch noch Weinbauer.
Nix, nee.
Nee, okay.
Nee, leider haben wir kein Weingut. Scheiße. Das nächste war jetzt der Hausarzt, also wir haben einen Zahnarzt in der Familie, der Dr. Höflin, aber das war nicht mit der, den du genannt hast.
Aber schau, der Sesch hat dich mit dem Weingut vielleicht auf die nächste Expansionsidee gebracht.
Ja.
Ja. Ja. Nee, ja. In der Nähe von Freiburg gibt es relativ viele Höflin und den Wein habe ich auch schon im Regal gesehen, aber ich habe noch keine Verbindung herstellen können.
Okay, schade. Na gut, aber gut. Vielleicht ist es wirklich eine Idee, der Riesling 61.
Ja. Wollen wir mit Mirko auch noch sportlich sprechen?
Jetzt bitte. Oder?
Können wir?
Ja, absolut. Ich gebe das Wort weiter an die Intellektuellen in dieser Runde.
Mirko, lass uns mal ein bisschen auf dich eingehen, auf deinen Weg, der ja für deine Zeit tatsächlich in Mannheim ein gewöhnlicher war, aber sicher einer, den du dir so auch nicht vorgestellt hast. Du warst lang, bist ausgebildet worden, unter anderem in Mannheim, bist aus Freiburg und du warst zu einer Zeit auf dem Sprung in die erste Mannschaft, als in Mannheim der Einbau von Jugendspielern irgendwie nicht funktioniert hat oder nicht funktionieren sollte. Und das erste Mal so richtig in Erscheinung getreten, bist du dann tatsächlich, als du verliehen wurdest zum ersten Mal. Was war denn da dann anders? War es die Wertschätzung, war es das Selbstvertrauen, war es einfach ein Trainer, der gesagt hat, ich brauche dich?
Es ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, was genau da der Grund war. Also ich meine, ich hab in Mannheim mich eigentlich immer relativ wohl gefühlt, vom Umfeld. Klar, man kommt dann aus dem Nachwuchs, man ist immer der Nachwuchsspieler, man ist der Junge. Man kennt am Anfang von der Karriere, wird man dann in eine Rolle reingeschoben, die man eventuell nicht so wirklich für sich selber sieht. Und bei der Ausleihe nach Straubing habe ich dann eine Rolle bekommen mit Powerplay, die mir persönlich ein bisschen mehr gepasst hat, wie ich damals in Mannheim hatte. Und wenn man auch das Vertrauen bekommt und die bei den richtigen Situationen auf dem Eis ist, kann man natürlich ein bisschen besser zeigen, was man kann, wie wenn man eben das Minimum an Eiszeit bekommt. Und ich denke, dass ich da viel Selbstvertrauen habe.
Wo ist er hin?
Hallo?
Hallo?
Ist er weg?
Mirko? Hallo, hallo.
Nicht, dass er neben zur Nähe dem Keller.
Rip.
Und zack.
Backpapier.
Jetzt haben wir ihn verloren.
Jetzt haben wir ihn wirklich verloren. Warte, ich rufe nochmal an.
So, jetzt
haben wir ihn wieder. Warst du im Funkloch? Okay, jetzt probieren wir es weiter. Irgendwo ist es flöten gegangen.
Irgendwo. Ich sage es einfach so. Also ich habe mich dann in Straubing ein bisschen in einer neuen Rolle einfach wohler gefühlt. Ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr auch auf meinen Spielertyp zugeschnitten die Situation nutzen können und somit halt auch Selbstvertrauen für mich selber gesammelt und gemerkt, ich konnte mir selber beweisen, ich gehöre auf jeden Fall in die DNL.
Aber richtig Fahrt, du bist ja dann nochmal zurück nach Mannheim, richtig Fahrt hat es dann eigentlich aufgenommen, deine Karriere, wie du nach Schwenningen bist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also das war dann, ich war ja dann der erste ausgeliehene Spieler, der wirklich wieder zum Ausgangsteam zurückgekommen ist. Und nach ein paar Wochen hat sich dann gezeigt, dass die Rolle, die ich davor hatte, dass ich die wiederbekommen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in Mannheim so nicht weiterkomme. und habe mich dann dafür entschieden, in ein etwas kleineres Team zu gehen, um dort dann Fuß zu fassen und mich wieder zurück nach oben zu arbeiten.
Jetzt hast du ja einen Wahnsinnssprung, finde ich, nochmal gemacht, jetzt bis im zweiten Jahr in Ingolstadt. Du spielst in der absoluten Top-Formation mit Simpson, Wohlgemuth ist dabei. Ihr habt bisher 20 Tore für Ingolstadt erzielt von 26, das das ganze Team erzielt hat. Ihr habt 75%, nee, das ist nicht richtig, 46 Tore, entschuldige. Aber ihr habt fast die Hälfte aller Treffer erzielt, so ist es richtig. Jetzt habe ich selber nicht mehr. Aber
du meinst, deine Mathe könntest du lassen gerade nach, oder?
Also die haben 47 Tore, genau. Ich habe 20 erzielt.
Du warst aber nah dran jetzt.
Ja.
26 haben sie bekommen. Vielleicht war es das gerade
haben sie bekommen, ist richtig, ja. Das ist ein brutaler Impact, was deine Reihe allein da hat. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie das spezielle Zusammenspiel, wie ihr euch auch versteht, wie die Reihe zustande gekommen ist?
Ja, auf jeden Fall war die Reihe so anfangs nicht geplant. Wir haben ja in der Vorbereitung anders gespielt. Da haben wir dieselbe Reihe gespielt wie letztes Jahr, also Wohlgemuth, Eltner und mit mir. Dann wurde der Daniel ja gesperrt und dann mussten wir umstellen. Und der Daniel hat davor mit Wayne Simpson gespielt. Dann sind der Timmy und ich reingerutscht oder der Wayne zu uns gerutscht. Und dann hat es von Anhieb eigentlich ganz gut funktioniert. Wir waren alle drei letztes Jahr schon unterm Dachschatten und wir wussten halt, wie er sich das Spiel vorstellt und dann hat es gleich gepasst. Wir sind alle offensiv stark und dann hat es einfach gleich geklickt.
Wie ergibt sich denn so eine Chemie? Ist das Kommunikation untereinander oder merkt man das tatsächlich so im ersten Training, wenn man da zum ersten Mal zusammenspielt oder vielleicht seid ihr auch einfach im Spiel zusammengewürfelt worden und dann kommt so auch nonverbal, dass man irgendwie im Spiel sofort merkt, okay, das passt?
Ja, ich würde sagen, das ist so ein Mix aus allem. Das hat auf jeden Fall auf Anhieb geklappt. Wir verstehen uns ja auf so neben dem Eis auch eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt nicht eine Reihe, die sich andauernd nach jedem Spiel hinsetzt und guckt, wie sah die Situation aus und so. Wir spielen Eishockey eigentlich wirklich, also wir spielen
einfach. Also ihr seid Instinktspieler alle drei?
Ja, würde ich schon sagen. Wir spielen halt, wie wir meinen, Eishockey zu spielen und das funktioniert ganz gut. Und der Erfolg gibt uns da auf jeden Fall recht.
Du hast gerade gesagt gehabt, ihr wisst so ein bisschen, wie sich Doug Shedden das Spiel vorstellt. Also wenn ich mir Ingolstadt anschaue, dieses Jahr, vor allem in den letzten Spielen, da kommen wir vielleicht nochmal genauer drauf. Ich würde sagen, die Art und Weise, beschreib sie mal selber, wie ihr spielen wollt. Ihr habt eine wahnsinnig schnelle Transition, also von hinten heraus der Pass und damit Geschwindigkeit quasi ins Drittel kommen, ins Offensive. Das ist so, was euch auszeichnet, wenn man es auf einen Satz sagt. Wie würdest du die Art und Weise vom Spielsystem Ingolstadt beschreiben?
Also dieses Jahr besonders oder auch letztes Jahr, wir schauen, dass wir mit einer starken Defensive anfangen. Also wir spielen ja das 1-3-1 in der neutralen Zone. Das ist, glaube ich, ziemlich leicht zu erkennen. Und da wollen wir einfach schnell den Gegner von der Scheibe lösen und haben dann unsere Wege, wie wir schnell von der Defensive in die Offensive wechseln können, um somit halt, ja, das ist eigentlich der Knackpunkt im Eishockey, die Transition. Und je besser und je einfacher man das umsetzen kann, dadurch, dass man weiß, wo der andere ist, dann desto effektiver wird. Und ja, wir schießen ziemlich viele Tore, indem wir einfach schnell von der Defensive in die Offensive wechseln und haben dann eben die Qualität, die wir dieses Jahr haben und den Speed in allen Reihen, um dann die Möglichkeiten zu nutzen.
Ja, du hast schon ein bisschen was angesprochen. Also mit den Toren in den letzten drei Spielen habt ihr 3 Siege geholt, 18-2 Tore erzielt. In den letzten 6 Spieltagen habt ihr immer punktet, 5 Siege rausgeholt. Ich habe so das Gefühl, als Mannschaft habt ihr euch jetzt deutlich besser gefunden, als wie es am Anfang noch war. Hast du das Gefühl auch?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben am Anfang auch immer öfters die Reihen gewechselt. Jetzt meine war die meiste Zeit nicht davon betroffen. Also ich bin auch in verschiedenen Reihen gewesen durch Verletzungen oder Ausfällen. Aber ich denke, die Sturmreihen, so wie sie jetzt sind, sind ja eigentlich ideal. Also wie gesagt, wir spielen, glaube ich, seit 6 Spielen mit den gleichen Sturmreihen. Mhm. Und manchmal braucht es halt auch ein bisschen Zeit, bis sich drei Leute finden, die halt noch nicht zusammengespielt haben. Und jetzt haben wir so unseren Flow gefunden, würde ich sagen. Jeder weiß, was seine Aufgabe ist, wann er was zu tun hat. Und so sind wir ziemlich effektiv.
Mhm. Kann es auch damit zu tun haben, dass sich die Neuzugänge jetzt ein bisschen besser ins Team eingefunden haben? Ich finde zum Beispiel, der Bodie spielt wirklich gut. Gartag im Tor, der ist echt stark. Mhm. Ist es so ein bisschen auch was, dass die Neuzugänge auch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie reinkommen? Ihr seid jetzt Zweiter in der Gruppe Süd mit durchschnittlich 2 Punkten. Das ist schon eigentlich eine starke Vorstellung bisher.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr ist es ja sowieso eine ganz andere Geschichte. Wir hatten keine lange Vorbereitung oder sonst was. Wir haben uns was in 4 Wochen vorm Saisonstart getroffen, hatten dann 4 Vorbereitungsspiele und haben dann auch nochmal Zuwachs bekommen. Und normalerweise hat man ja deutlich mehr Vorbereitungsspiele, mehr Zeit, sich einzuleben. Ich denke, neben dem Eis ist halt auch immer ein großer Faktor, fühle ich mich wohl, bin ich angekommen. Viele hatten eine sehr, sehr kurze Gewöhnungszeit. Und es spielt halt natürlich auch ein bisschen rein. Deswegen denke ich, war der Start halt auch ein bisschen langsam. Und je mehr wir jetzt spielen und je wohler sich jeder fühlt, desto besser werden wir.
Wohlfühlen, dafür ist ja auch immer einer zuständig, der so dann das große Ganze, zumindest in der Kabine, im Griff hat. Ihr habt einen neuen Kapitän in diesem Jahr, Fabio Wagner.
Ja.
Wie macht der Fabio das? Der spielt auf jeden Fall auf dem Eis eine herausragende Rolle. Wenn man den spielen sieht, der schenkt wirklich nichts, der gibt alles, der blockt Schüsse, der spielt hinten hart, der spielt konsequent, spielt trotzdem guten, soliden Aufbaupass. Wie ist er als Kapitän?
Ja, du hast eigentlich schon ziemlich gut beschrieben, wie er auf dem Eis ist. Ich denke, er ist auf jeden Fall eine Vorbildfunktion für alle, wie er auf dem Eis spielt. Das ist der Erwachsene, der schenkt niemandem was, der kennt nur Vollgas. Der kennt nur hart arbeiten und das macht er auch sehr, sehr gut. Das ist ein guter Eishockeyspieler, der auch definitiv seine Qualitäten hat, der nicht nur übers Kämpfen kommt. Und wenn man weiß, man hat den Felsen der Brandung sozusagen und der uns führt, wo die Arbeitsmoral sein sollte, das ist natürlich immer gut, wenn wir so einen Kapitän haben. Und er ist in der Kabine verbal, er sagt, was er sieht, was er denkt, und ja, macht seinen Job sehr, sehr gut dafür, dass es jetzt das erste Jahr ist und auch ein schwieriges Jahr, muss man ja auch dazu sagen, aber er schlägt sich sehr gut als Kapitän, also
okay.
Kann ich ihn nur loben.
Zwei schnelle Fragen noch, Mirko. Wenn man so eine gute Mannschaft hat oder wenn man so eine gute Mannschaft stellt auf dem Eis gerade, wie die Panther, wie ihr, inwieweit hat man auch bei so einer besonderen Saison, einer sehr kurzen, den Gedanken im Hinterkopf, oh, vielleicht gehen wir den ganzen Weg. Wie sehr ist vielleicht bei dir so ein Ziel Meisterschaft mit dieser Mannschaft, wie du sie gerade erlebst, durchaus drin im Kopf?
Man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man nicht mit dem Ziel Meister zu werden in die Saison startet,
das Ziel ist klar, Mirko, das haben viele Sportler, aber wie wahrscheinlich glaubst du, kann sowas auch sein, mit der Art und Weise, wie du jetzt die Mannschaft so langsam auch fühlst?
Also so, wie die Mannschaft sich im Moment anfühlt und wie wir spielen, vor allem mit den gesonderten Voraussetzungen dieses Jahr, mit den Playoffs, die deutlich verkürzt sind, denke ich, dass wir eine reelle Chance haben, ganz weit zu kommen. Wir haben gegen München gezeigt, was wir können, gegen eine Top-Mannschaft. Wir haben gegen Mannheim gezeigt, was wir können, waren leider noch nicht so erfolgreich gegen Mannheim, aber auch da haben wir unsere Qualitäten gezeigt. Und ich denke, bei uns ist dieses Jahr wirklich alles drin.
Okay. Letzter Abschluss. Wir rufen jetzt auch gleich noch den Bundestrainer Toni Söderholm an. Hast du noch eine Nachricht vielleicht, die wir weitergeben sollen an ihn? Message an den Bundestrainer.
Nimm mich
an.
Nee, lustig, aber wir haben erst vor kurzem telefoniert, weil er mir berichtet hat, dass die Maßnahme leider abgesagt wurde. Ich könnte ihm gerne sagen, dass es mir leid tut, dass ich ihn nächste Woche nicht sehen kann. Aber ich bin nach der Saison bin ich immer noch bereit, Da kann er trotzdem nochmal anrufen.
Das heißt, du wärst dabei gewesen in der Februarmaßnahme?
Ja, so wie es aussah, ja.
Alles klar. Dann geben wir das natürlich gerne weiter und du darfst gerne die besten Grüße von hier, von unserem, von den Goldmann-Studios nach Ingolstadt und natürlich in den Verein und an alle, die wir da kennen, übermitteln. Beste Grüße.
Ja. Ja? Ja, ich muss noch unseren Physio, den Flo, muss ich grüßen. Der ist ein ganz großer Fan von euch und der wohnt in Regensburg, der pendelt immer und der hört euch sehr, sehr gerne. Und wo ich ihm erzählt habe, dass ihr mich eingeladen habt zur Show, hat er sich gefreut und hat gefragt, ob ich ihn grüßen kann und das mache ich hiermit.
Du, der Flo soll sich bei mir melden. Ich suche gerade in meiner Physiotherapiepraxis einen Physiotherapeuten.
Ja, und wieso ist der Flo eigentlich Eishockey-Fan? Aber gut.
Ja, perfekt. Ja, ich gebe euch die Nummer weiter, dann findet ihr vielleicht einen super Physio.
Wir grüßen auf jeden Fall mit.
Alles klar. Super. Dann beste Grüße natürlich auch an den Flo, dann hier nochmal auch von uns. Und danke fürs Zuhören und danke dir, Mirko, für deine Zeit. Ciao.
Ciao, ja, Mirko, danke.
Danke für die Einladung.
Jo, ciao, ciao. Tschüss. So, das war Mirko Hüflin vom ERC Ingolstadt, die das momentan sehr, sehr stark machen. Während wir jetzt sprechen, haben die ja gestern auch, das war ja auch in deiner Statistik zu hören, viele Tore erzielt. Und gestern gab es mal ein geschmeidiges 7-0.
Ja, gegen nach dem 8-0 letzte Woche.
Die Nürnberg Ice Tigers.
Auch da übrigens ganz kurz, Hüflin, nee. Mit einem Treffer.
Hat er gescored, ja genau. Ja. Mhm.
Ich habe die auch schon gesehen und ich muss echt sagen, Mirko Höflin, Tim Wohlgemuth, mhm. die haben wirklich, also jetzt den Anfang der Saison, was die jetzt gespielt haben, was ich die gesehen ja. habe, die haben allein das Potenzial, die Mannschaft und die Geschwindigkeit von Ingolstadt echt nochmal auf ein anderes Level zu heben.
Ja, da kommt aber natürlich auch Simpson dazu, der unheimlich kommt, ja. clever ist, der da ja. drin schon, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der unheimlich viel Spielverständnis hat.
Brain halt, ne?
Der die Scheiben verteilt. Ich wollte jetzt nicht sagen, er ist das Gehirn der Reihe.
Na, aber
jetzt,
er hat Hockey-Brain, das ist ja ein Unterschied. Also
der kann
ja
die Dinge echt verteilen, der auch von der Art und Weise, wie der steht, wo der ist, wo er sich aufhält, das ist einfach smart und die passen wirklich gut zusammen.
Der spielt schlau und ich sage auch von die Geschwindigkeit, was die zwei reinbringen, sensationell.
Ja, ja, Tim Wohlgemuth hätte natürlich jetzt auch bei ihm ein Thema sein können, aber ich finde es eigentlich noch viel spannender, vielleicht auch nachher beim Bundestrainer, bei Toni Söderholm, der ja gerade, wie man so liest, viele, viele Angebote auch von Topclubs hat, Tim Wohlgemuth. Weil, glaube ich, der Vertrag ja ausläuft.
Ist der nicht beim Top-Club?
Nein, man sagt ja immer so Top-Club, aber mit Top-Club meint man ja dann ganz schnell eben München oder Mannheim so ungefähr und dann ohne jetzt irgendjemand anderen damit runterziehen zu wollen, aber das sind ja, wie man so hört, auch die ganz gut zahlen. Ist ja auch oft eine Frage des Geldes manchmal. Ne?
Ja, und vor allem
und der Karriereplanung. Mal gucken.
Er ist halt auch jung. Also du hast den ein oder anderen Club, der sich auch überlegt, vielleicht mal ein bisschen jünger wieder zu werden auf der deutschen Position. Und da ist natürlich schon so, dass das Wohlgemuth momentan mit der Art und Weise, wie der auftritt, auf jeden Fall einer sein könnte. Und
wir haben ja auch schon über die etwas erhöhte Eiszeit von U23-Spielern gesprochen. Er hat momentan die meiste Eiszeit in der DEL von diesen Jungs. Also
99er Jahrgang, Tim Wohlgemuth, um das vielleicht noch abzuschließen. Der ist schon in Wahnsinn. Seinem Jahrgang derzeit in der DEL ist der schon ein Maß aller Dinge.
Sehr schön. Ja, wollen wir dann weitermachen? Jo. Wollen wir
hast du eine den Frage
Bundestrainer
noch?
Anrufen, bitte?
Komm, eine dumme Frage dazwischen.
Ja, das ist ein Witz, keine Frage.
Was ist
Witzfragen.
Angeblich. Ja, hört doch zu. Angeblich. Was ist klein, rund, süß und kann nicht hören? Passt eigentlich zu dem Thema, was wir eben hatten mit Mirko Hüflin.
Nähmaschine?
Eine Weintaube.
Ja. Das ist echt schlecht. Ist
und
echt
noch einen Wahnsinn. Schlechten habe ich.
Das mutest du denen zu bei euch.
Hör doch zu. Wer hockt nachts im Baum und grüßt fröhlich? Der Huhu. Komm, du lachst auch ein bisschen. Das ist schön.
Aus Mitleid
es lacht er. Es tut mir leid.
Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen.
Oh. Aber den fanden meine Kinder natürlich super hier. Wer bekommt Geschenke und muss ständig pupsen? Ein Geburtstagskind.
Gott, ehrlich wahr.
Ja, ehrlich wahr. Ich finde sowas, ich kann bei sowas mich stundenlang kaputt lachen. Ja. Das spricht jetzt vielleicht nicht für meinen.
Doch, das spricht für deinen Humor.
Ja, aber nicht für das Niveau meines
Humor. Die Corona-Zeit macht dich kaputt,
Digga. Ja, ich glaube auch, der ist kaputt, der Typ. Sehr bedenklich.
Ja, ich finde noch nicht mal die Nummer hier vom Bundestrainer. So. Okay,
dann weil er dich gesperrt hat.
Dann machen wir weiter.
Blockiert.
Er weiß auch, dass wir anrufen, ja?
Hat er gestern angerufen und hat ihm auch schon die Witze vorgelesen oder so.
Mit Toni könnte seine Witze auch haben. Toni ist humoristisch sehr weit
vorne. Nee, der hat einen guten Humor.
Ist richtig.
So, let's call.
Hallo.
Toni, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti, schönen guten Tag.
Hi, servus, guten Tag.
Super.
Schönen guten Tag.
Vielen Dank schon mal vorneweg für deine Zeit.
Gerne. Ja.
Und Toni, eins ist klar, dieser Podcast hat bisher nicht an Qualität zugenommen, weil ich dabei bin und bisher nur blöde Witze gemacht habe. Deshalb halte ich mich jetzt mal kurz 2 Minuten zurück und übergebe das Wort an Rick und Basti.
Wir muten dir das nicht zu, Toni, weil es sind Kinderwitze, die er aus irgendeiner Box für Corona-Zeiten hat. Und die sind wirklich nicht zumutbar.
Habe ich gemerkt, ja.
Ja, und wir wissen ja, dass du einen guten Humor hast tatsächlich.
Ja, hoffentlich. Es kommt vor allem, was die Fragen sind.
Ja, die Frage ist schon, wir hatten ja gestern auch kurz gesprochen, Toni. Hattest du noch eine Schweißerbrille dabei gestern beim Spiel in Ingolstadt?
Nein, das war tatsächlich also einfacher zum Anschauen live, als es war im Fernseher. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Also live ist besser, das Neon-Trikot.
Live ist besser, ja. Aber das haben leider wahrscheinlich alle Fans und ihr auch gemerkt.
Ja, und wir haben gerade mit Mirko Höflin übrigens gesprochen, der uns auch verraten hat, dass ihr neulich auch telefoniert habt und dass er natürlich auch sehr gerne Teil der nächsten Maßnahme gewesen wäre. Und wir hätten dich sowieso reingenommen, denn nächste Woche wäre mal wieder ein Zusammenzug der Nationalmannschaft gewesen, Toni. Insgesamt, so für deine Arbeit, für deine Ausrichtung, wie bitter ist es, trotz allem, dass es auch verständlich ist, dass das abgesagt wurde, wie bitter ist es, dass man als Bundestrainer wieder dasteht und du kannst nichts machen?
Ja, das ist schon bitter. Also wenn wir zurückblicken auf WM 2019, wir haben seit der WM in Slowakei 6 Spiele mit der Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Und das ist nicht viel. Und gleichzeitig haben andere Nationen wie Russland, die Tschechien, Schweden, Finnland deutlich mehrere Spiele hinter sich, fast um die Hälfte mehr. Und irgendwo ist es schon frustrierend. Aber wie gesagt, die Lage ist allgemein schwierig jetzt und ich habe auch volles Verständnis, die Liga läuft gut, auch in Deutschland. Wir haben wenig Probleme gehabt mit Corona bis jetzt. Aber wenn man so ein bisschen über unsere Programme und unsere Ziele jetzt nachdenken, ist das schon bitter. Und als Bundestrainer ist ja eine von den besten oder schönsten Aufgaben ist ja eigentlich das, dass du die Spieler für ihre Leistungen belohnen kannst. Und du darfst den zu Maßnahmen einladen. Und das ist immer ein unglaublich schönes Gefühl. Das fehlt auch. Es ist schon frustrierend, aber wir machen das Beste daraus.
Du hast es gesagt, die Maßnahmen fallen momentan weg. Wie schaut denn insgesamt deine Arbeit aus? Also ich meine, kannst du dich mit den Spielern überhaupt vor Ort treffen? Fährst du zu Spielen, schaust du vor Ort an oder ist auch das schwierig? Wie genau funktioniert das momentan, dass du die Kommunikation aufrechterhältst und trotzdem die Leute vielleicht irgendwie triffst und trotzdem nah dabei bist?
Also die meiste Arbeit geht jetzt über Telefon, wenn es kommt zum Kommunikation mit den Spielern, sportlicher Leitern oder Trainern. Da will ich auch meinen Teil dazu eigentlich beitragen, dass wenn ich zum Spieler jetzt live gehe, dann gehe ich einfach rein mit Maske, rede mit sehr wenigen Leuten oder gar keine Leute und dann gehe ich einfach sofort nach dem Spiel raus, ohne jemanden zu treffen. Das Feedback, Gespräche mit Spielern oder so, das ist dann rein zu 100% jetzt momentan fast per Telefon. Ich war jetzt die letzten 2 Wochen bei mehreren Spielen live, einfach weil ich die erste Runden nur auf Computer oder im Fernseher angeschaut habe und irgendwo verliert man den Blick, wie das Spiel so im Großen und Ganzen aussieht. Und man sieht auch, ohne jetzt die Kameras zu kritisieren, aber man sieht ja nur, was rund um den Puck passiert. Ja. Und dieser allgemeine Blick fehlt oft. Und es ist einfach unheimlich wichtig vom Scouting, dass man ein besseres Überblick bekommt.
Jetzt muss ich dazu auch sagen, da haben wir mal gesprochen, du schaust auch sehr viel drauf, was weg von der Scheibe passiert. Also heißt nicht nur defensiv, sondern wie sich Spieler verhalten, wo sie hingehen, wie sie da arbeiten. Das meinst du damit, oder?
Ja, ich meine, ich nehme nur ein Beispiel, dass, dass eine defensive Mannschaft gewinnt, die eine Zweikampf in die defensive Zone, in die Ecke, und die schalten um in die Offensive. Das kann sein, dass man sieht überhaupt nicht, was auf die schwache Seite, was macht der zweite Verteidiger jetzt momentan? Schaltet er um oder geht er zum Wechseln oder macht er gar nichts? Und das ist dann, und das muss ich sehen, weil sonst weiß ich nicht, ob der Spieler dann zu uns passt. Für uns, wir müssen richtig schnell international von defensiv zu offensiv umschalten, so dass du einen Vorteil gewinnst. Aber wenn du den Spieler nicht in Fernseher oder auf dem Computer siehst, dann ist es schwierig zu sagen, was hat der Spieler jetzt wirklich reagiert oder hat er gar nicht reagiert oder ist er einfach zum Wechseln gefahren. Körpersprache, Frustration oder wie ein Spieler sich auf dem Bank oder wenn er zum Wechseln geht, wie verhält er sich mit seinen Mannschaftskollegen? Ist er positiv auf dem Bank? Geht seine Schultern komplett runter? Ist er negativ? Die sind alle Sachen, was man im Fernsehen oft verpasst. Und dann, wenn du mit dem Spieler telefonierst, dann ist es schwierig, über seinen mentalen Zustand zu reden, wenn du gar nicht siehst, wie er ist, wenn er nicht auf dem Eis steht.
Das ist sehr interessant. Das ist natürlich klar und muss ja auch so sein. Du musst den kompletten Überblick behalten. Und einen Blick auf das Ganze haben auch unsere Fans, Toni. Das ist heute natürlich unser Special. Wir haben über Magenta Sport, über unseren Account aufgerufen, die Fans, dir auch Fragen zu stellen. Und wir haben natürlich da auch welche rausgefiltert. Rick hat vor allem ganz fleißig alles durchgearbeitet.
Sind echt gute Fragen.
Ja, sind ein paar gute dabei. Hau direkt mal eine raus, die wir jetzt dem Bundestrainer mal stellen werden.
Ja, wir stellen einfach, es werden jetzt ein paar werden, Toni, ja. Du kannst schauen. Das sind unterschiedliche Fragen dabei. Ja. Julius Unterstrich W fragt, welche deutschen Spieler haben in deinen Augen dieses Jahr den größten Sprung in der Entwicklung gemacht?
Ein Name, der sofort vorankommt, ist Tim Wohlgemuth in Ingolstadt. Der Tim hat ein sehr, sehr guter Schritt, spielt in eine größere Rolle als letztes Jahr, ist läuferisch sehr gut unterwegs. Spielwitz und Spielkopf, da ist er einfach sehr schnell. Der Tim hat bis jetzt sehr, sehr gut gespielt. Da sind einige junge Spieler, die auch gut in der DL reingekommen sind. Die Reihe in Berlin mit Nöbel, Reichel, Föderl, die spielen halt, seit die zusammenspielen und der Lukas in der Mitte spielt, spielen die auch sehr gut. Und die sind fast in jedes Spiel jetzt gefährlich. Die sind so als Reihe vielleicht die Stärkste. In München, Eli Tager, die sind zuversichtlich wie immer. Der Matthias Plachter war unglaublich gut unterwegs, muss man sagen, bis seine Verletzung. Also es gibt schon mehrere Spieler, die schon den Leistungen jetzt sehr hoch halten.
Ganz kurz da eingehakt, weil wir auch gerade schon das Thema Tim Wohlgemuth hatten, bevor wir eine weitere Frage stellen, weil wir gerade auch diskutiert haben, der wird natürlich jetzt auch von vielen Clubs, vielleicht angefragt und mal geguckt, wie das möglich ist bei in der kommenden Saison mit einem Vertrag. Was würdest du so einem eigentlich als Tipp vielleicht mitgehen, ist, weil du sagst, er hat natürlich eine überragende Entwicklung, ist das jemand, der eben jetzt vielleicht auch schon von Ingolstadt, die aber auch gerade extrem gut spielen, nach Mannheim oder nach München gehen soll, oder muss das gar nicht sein für auch seine Entwicklung, wie du ihn gerade siehst?
Die Frage ist schwierig und das ist sehr, sehr, also ein Einzelfall, und man muss es immer als Einzelfall auch sehen. Man kann das nicht generell, glaube ich, antworten. Was kriegt der neue Spieler jetzt? Und das ist auch gefährlich zu sagen, dass Ingolstadt kein Top-Mannschaft ist. Weil jetzt ist, aus meiner Sicht, ich habe Ingolstadt oft gesehen jetzt, und die sind fast die beste Mannschaft in der Liga. Also die sind wirklich ein Top-3-Mannschaft momentan. Bedeutet das dann absolut, dass er wechselt jetzt zu einem größeren Verein? Ich glaube, Ingolstadt hat auch dieselbe Motivation zum Spielen, das ist zu gewinnen. Die größte Frage ist immer, was kriegt der Spieler für eine Rolle in seiner Mannschaft? Er muss sich neu beweisen. Er muss den Trainer er muss sich zum Trainer das Vertrauen gewinnen, neue Trainer Vertrauen gewinnen. manchmal ist es gut, dass ein Spieler die Umgebung wechselt. Und manchmal beim älteren Spielern ist es auch eine gute neue Push, weil also wenn ich über mich selber jetzt denke, ich bin nach München mit als älterer Spieler gekommen, ohne jetzt Jahren zu nennen, aber das war für mich das letzte, ich wollte ein letztes Push, ich wollte mich zu meine neue, ich wollte was Neues in meiner Karriere, wenn ich noch die Zeit, der Zeit noch da war, um einfach mich wieder neu beweisen zu müssen. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Spieler in seine 20er, Anfang 20ern diese Thema jetzt für einen jungen Spieler wichtig ist. Für mich ist es wichtiger, dass der Spieler eine große Rolle hat in der Mannschaft. Der kriegt Vertrauen vom Trainer und der kann sich mit guten Spielern, er kann in eine Top-Reihe spielen. Das ist für mich das Wichtigste. Und das macht über ein Jahr eine sehr große Rolle, ob ein Spieler spielt 10 Minuten oder 15 Minuten. Da verlierst du oder gewinnst du 5 Minuten pro Spiel. Und wenn du das über 50 Spieler rechnest, ja, dann kommst du über 250 Spielminuten, was er verloren hat. Und das ist sehr viel.
Ja. Und wichtige Spieler, Toni, nächste Frage folgt sofort von Vic, 2-T. Wie weit ist denn deine Kaderplanung schon für die WM? Und kann man jetzt schon darüber sprechen, ob NHL-Spieler ein Thema für die WM werden?
Also die erste NHL-Thema, also die Hauptrunde endet ja vor das WM-Turnier. Da kommen jetzt Fragen von britische Gesundheitsamt, und das wissen wir noch nicht. Was sind jetzt die Einreiseanordnungen? Müssen wir ins Quarantäne, wenn wir zur WM fahren? Wird das WM in einer Bubble gespielt? Und wenn du außerhalb der Bubble kommst, was passiert? Die sind alle Themen, die wir noch nicht, die IHF klärt jetzt alle diese Themen. Die NHL-Spieler sind, also von Motivation, die kommen sehr gerne zur Nationalmannschaft. Ich gehe davon aus, dass wenn die frei sind, dass wir auch hoffentlich auch einige dabei haben. Jetzt habe ich so lange geantwortet. Jetzt musst du sagen, was die erste Teil von der Frage war.
Wie weit du an sich dann schon unabhängig von den NHLern mit deiner Kaderplanung für die WM bist, was dir natürlich jetzt diese abgesagte Maßnahme sich auch so einen kleinen Strich wieder durch die Rechnung gemacht hat.
Ich war ziemlich, also der Plan jetzt für diese Februar-Maßnahme war, dass wir laden praktisch eine zweite Deutschland-Cup-Mannschaft ein. Wir hätten nur 4 bis 6 Spielern, die Deutschland-Cup gespielt haben oder im November gespielt haben, hätten wir auch für Februar jetzt eingeladen. Sonst wäre der Kader komplett neu. Und von den Erfahrungen, was wir jetzt im Februar gekriegt hätten, dann wäre ich ziemlich weit in die Planungen. Dann kommt es ja ganz klar zu auch, was ist die Gesundheitslage bei einem Spieler im Mai, wie frisch ist er, was ist die Lage auch mental mit der Familie. Das sind alle Themen, die noch da reinkommen. Wenn der WM in einer Bubble gespielt wird, ist das ein anderes Erlebnis als ein WM, der ganz offen war, wie in der Slowakei, wo ein Spieler jetzt in der Stadt auch, wenn freie Zeit da ist, einen Kaffee nehmen kann und so. Und das ist auch, was man die Spieler, für sowas müssen wir auch die Spieler vorbereiten. Mhm. Aber die Planungen sind ziemlich weit, das kann ich sagen.
Okay. Mr. Bartels 92 fragt, das finde ich sehr interessante Frage, anhand von welchen Faktoren kreierst du ein Spielsystem?
Die Eigenschaften von unseren Spielern sind ein Punkt. International im Eishockey, wo die Gefahrzonen sind. Da kommen dann mehr detaillierte Sachen rein, aber ohne das jetzt allzu weit zu öffnen. Was sind auch, wie viele Torchancen kriegen wir gegen uns? Wie viele können wir kreieren? Wie viele Schüsse aufs Tor bekommen wir? Wie kommen wir zum Beispiel von Aufbau gut in eine neutrale Zone und dann entweder organisiert in unser Vorcheck oder in eine offensives Spiel? Die sind, glaube ich, die Faktoren, die am meisten jetzt rausstecken.
Und dann noch eine Frage, weil du vorher schon mal angesprochen hast, warum du in die Halle gehst. Marti nie und nimmer fragt, wie analysiert und steigert ihr die mentale Leistungsfähigkeit der Nationalspieler?
Wie das steigert?
Ja, oder wie analysiert es? Oder wird es überhaupt analysiert? Ist der mentale Faktor tatsächlich ein Gesprächs- oder Gedankengang vorneweg, bevor du die Mannschaft zusammensetzt? Und gehst du da in die Tiefe? Gibt es da ein Screening davon? Oder ist es mehr oder weniger so, was man hört? Oder wie geht ihr damit um?
Also die mentale Seite von meinem Spieler am Ende des Jahres, also Ende des Jahres eishockeymäßig, also im Mai, ist unglaublich wichtig. Man braucht wirklich nicht viel von mentalen Kraft jetzt wegnehmen und dann kann der dann spielt der Spieler, ist er nicht mehr in der Lage, seine Eishockey zu spielen. Und wir haben dieses Thema jetzt fast ein Jahr jetzt seit Anfang des Corona jetzt sehr viel am Tisch gehabt. Und ich bin ganz offen dafür, auch mit Spielern, um sowas zu reden. Ich finde, da liegt sehr viel Positives drin. Man kann sehr viel da gewinnen. Aber ein Spieler muss auch ehrlich sagen können, bin ich jetzt in der Lage, mein bestes Eishockey zu spielen? Und wenn das nicht so ist, dann hoffe ich, dass die Spieler ehrlich sind und sagen, das kann jetzt schwierig sein. Aber man sieht, auch bei den Spielen, wenn man die Spiele jetzt beim Scouten sieht, dann sieht man schon sehr viel von der mentalen Lage von meinen Spielern. Sehr viel.
Die mentale Lage ist vielleicht auch ganz gut für die nächste Frage, Toni, die ich sehr interessant finde, weil die mal wo ganz anders tatsächlich auch hingeht. Uns fragt Passi 1462, wie wichtig das Amateur-Eishockey, also der Unterbau für das Profi-Eishockey ist, weil die ja jetzt in diesem Jahr genau das Problem haben, dass die eigentlich nicht mehr stattfinden.
Oh, das ist unglaublich wichtig. Also, generell ist es ja, es wird ja oft gesagt, dass Deutschland eine kleine Eishockey-Nation ist. Und das hat mich sehr viel gestört, dass wir reden über große und kleine Gegner. Die Masse fehlt uns ein bisschen vom Spieleranzahl, aber wir sind trotzdem im Wettbewerb mit Nationen, die viel Spielern haben. Und es ist unsere Aufgabe, da was zu rausholen, auch resultatmäßig.
Im Amateursport ist natürlich auch immer die große Leidenschaft zu Hause.
Genau. Also die Entwicklungsarbeit generell, was in Deutschland jetzt passiert ist, hat sehr große Entwicklungsschritte genommen. Und Amateursport oder Jugend-Eishockey dazu, die sind unglaublich wichtig. Also ich kann nur sagen, die sind unglaublich wichtig. Und wir müssen wirklich hoffen, dass diese Pandemiezeit auch, dass wir keine Spieler jetzt verlieren, weil das können wir nicht leisten, wenn ich ganz ehrlich bin.
Lass uns noch 3-4 Fragen machen, aber ganz schnell einfach nur antworten. Das sind auch die passt jetzt noch daher, deswegen nehme ich die jetzt dazu.
Wir haben auch so viele reinbekommen, ja, tatsächlich. Also wir können nicht alle durchgehen.
Aber vielen Dank auch nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Slaven Bilic 84 fragt, und es geht ein bisschen in die Richtung, was kann die deutsche Nachwuchsarbeit von Kanada lernen?
Ich glaube, dass Kanada zum Beispiel, da ist ein riesen Leidenschaft drinnen, und da ist ja das Mentalität ein bisschen so, dass der Wettbewerb zwischen Spielern einfach so hart ist, dass die Beste the best survive, wenn man das auf Englisch sagt. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, aber diese Compete-Level, also wie ein Spieler wirklich jetzt jeden Tag hart trainiert, um seinen Traum jetzt zu erfüllen, Profi-Eishockey zu spielen, da können wir sicher was gewinnen. Diese Leidenschaft hat nicht viele Nationen, was Kanada hat, wenn es zu Eishockey kommt.
Okay. Deine nächste Frage. Laura Robert fragt, wann wirst du Trainer in München?
Ja, das weiß ich nicht. Und das habe ich auch nicht geplant. Und da bin ich auch der falsche Ansprechpartner leider.
Gut. Dann Sterz Bianca fragt, wie findest du Bremerhaven als Team?
Bremerhaven ist jetzt momentan, also von der Kern ist geblieben, ist eine starke Mannschaft. Die sind läuferisch auch gut. Da ist viel, da ist eine gute Harmonie zwischen den Spielern, nicht nur die erste Reihe. Die haben eine gute Spielphilosophie, die haben sich mit Zeit und Geduld auch jetzt entwickelt und viele von den Spielern auch mehrere Jahre bei sich jetzt behalten können. Und es wird, man hat es schon von der Magenta Cup an gesehen, dass Bremerhaven eine Top-Mannschaft vorher ist.
Ja. Und die letzte Frage vielleicht von Beatrice214. Gibt es in deinem Alltag eine Veränderung, die du dir auch nach der Krise beibehalten möchtest?
Ja, nicht viele. Also, nicht viele. Also, was könnte das sein? Also, ja, tatsächlich habe ich jetzt während meine eigene Quarantäne, da habe ich mir ein Klavier gekauft und einfach um Zeit jetzt ein bisschen was anderes zu machen. Mhm. Und ja, da bin ich unglaublich schlecht noch und es wird anscheinend also es wird noch anscheinend so bleiben, weil ich halt nicht so spiele, aber da gibt es zumindest die Möglichkeit, seinen Kopf auszuschalten. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch nach der Pandemie versuchen.
Okay, also aber, du hast das früher schon immer gemacht und oder noch gar nicht? Noch gar nicht?
Na, also ich glaube, ich war 8 oder 9, okay, wenn ich aufgehört habe. Und das war bis dann einmal in der Woche, 2 okay, Jahre vielleicht. Also ich würde sagen, ich fange schon auf 0 an.
Aber hast du dir denn jetzt einen Lehrer dazu geholt oder machst du das über YouTube-Tutorials?
YouTube.
Ernsthaft?
Nur YouTube. Ja, ja. Ja, ja.
Kannst du einfach Noten holen und runterspielen.
Man muss das erstmal lernen, wie der Fingersatz ist und wann, ja, wo welcher Finger greift.
Ja, fängst halt mit ja, alle meine Arme an.
Es gibt mehrere Möglichkeiten im Internet, was man, es gibt ja Apps ohne Ende, die man jetzt kaufen kann. Aber das war wirklich jetzt eine kurzfristige Idee.
Ist ja lustig.
Und habe was gefunden, habe es versucht und ja, einfach weil man sitzt zu Hause und das Kreativität jetzt was zum okay, was Neues zum Entwickeln oder neue, dass man auch neue Ideen jetzt in diese Zeit kommt, ist, habe ich sehr schwer gefunden. Und für das habe ich irgendwas jetzt rausgesucht, wo ich komplett den Kopf jetzt weg von Arbeit kriege und dann vielleicht hat man wieder diese Kreativität, hoffentlich.
Sicher nicht so schlecht. Wir bieten dir trotzdem auch was an, Toni, weil wir dich auch immer gerne in unserem Podcast mit dabei haben, auch wenn es wieder besser wird, wenn das Wetter besser wird. Wir wissen auch, du bist ein passionierter Tennisspieler tatsächlich im Sommer und würden dir gerne mal anbieten, dass du mit uns ein Doppelschön spielst. 2 Stunden zum Kopf freikriegen im Sommer.
Ja, das mache ich gerne. Den Challenge kann ich mir annehmen.
Das ist doch schön.
Der spielt gut.
Ja, ich weiß.
Ja, ja. Also vermutlich besser als Klavier, spielt er Tennis.
Das geht wahrscheinlich jedem von uns hier so, ja, dass er besser Tennis als Klavier spielt hier im Raum.
Beim Sprechen, Toni, habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Kompliment jetzt war, aber du hast ja guten Humor, du verstehst das schon. Und, ja.
Ich verstehe das schon, ja.
Sehr schön. Ja, ja, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute weiter am Klavier und natürlich auch bei den Planungen. Und vielleicht hören wir ja bald mal dann über Instagram ein, weiß ich nicht, finnisches Volkslied von dir an deinem Piano. Das wäre natürlich großartig.
Ja, das wird noch dauern. Das
wird noch dauern. Ja. Alles klar.
Perfekt.
Ja, trotz der schwierigen Zeit weiterhin eine gute Zeit. Bleib negativ und natürlich.
Bleib positiv.
Ja, bleib negativ, was das betrifft.
Aber hallo, Rick.
Ne? Hey. Ansonsten natürlich positiv, aber du hast
der
ja schon.
Ist heute eigen, du weißt.
Er hat ja leider schon seine Begegnung gemacht mit diesem blöden Ding. Von daher alles Gute und ja.
Vielen Dank.
Beste Grüße.
Toni, danke.
Ciao. Servus.
Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.
Da waren gute Fragen dabei. Das waren so ein bisschen out of the, wo man sich nicht so vorbereitet hat, aber wo man ein bisschen tiefer weg. Bisschen
ja, vor allem, weil du auch nicht den Gesprächsfluss hast. Weißt du, du stellst da eigentlich die Frage, dann hörst du bei der Antwort zu, kommst vielleicht zur nächsten Frage, sondern das ist ja wirklich aus dem Kontext rausgerissen. Ja. Deswegen macht es das auch interessant und ist auch gar nicht so einfach zu beantworten.
Nee, tatsächlich. Also hast du ja auch gemerkt. Also,
ja, klar. Das sind jetzt nicht die Fragen, die ihm, keine Ahnung, bei der Pressekonferenz gestellt werden, logischerweise, weil da geht es dann eben viel um die Kaderplanung und wie machst du das jetzt nach der Absage. Aber das ist ja auch schön, dass wir da einen bunten Blumenstrauß hatten.
Von, komm, dann machst du mal einen Shoutout, oder?
Ja, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt. Vielen Dank dann nochmal an alle, die mitgemacht haben bei unseren Fragen über Magenta Sport. Und vielleicht werden wir das das ein oder andere Mal einführen, dass ihr natürlich auch da mal mitsprechen könnt, wenn wir hier unsere Gäste interviewen.
Und es waren wirklich, also wär ja, noch, da wären noch 100 ja. Top-Fragen dabei ja. gewesen, ja. muss man sagen. Ja. Also es war wirklich unglaublich.
Ja, wir mussten
unglaublich.
Jetzt ein paar aussuchen, ist ja klar. Wir haben ja, jetzt 6 Stunden den Bundestrainer.
Genau, ich wollte nur sagen, das ist echt überrannt worden.
Vielleicht willst du Fragen. Ja noch eine beantworten.
Von guten Fragen.
Von den Fragen an Bundestrainer Rick.
Macht ja keinen Sinn, ne?
Ja, guck mal, hier eine Frage war an den Bundestrainer noch, von 68J Hockey, glaube ich, oder 68, was auch immer. Dein bester Trick, um fit zu bleiben in diesen Zeiten? Die möchte ich jetzt aber von Rick Goldmann beantwortet wissen. Dem alten Pump and Iron, the machine.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, ich bin ja schon länger wieder im, dass ich mich bewege.
Dass ich mich bewege, normal also habe ich immer noch
vom Sofa
24
in die
Stunden am Stuhl
Nein,
gesessen.
Das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich angefangen, ich habe erstmal angenommen, dass ich weiß jetzt inzwischen, dass ich keinen Körper mehr habe wie ein Profisportler. Da hat es jetzt ein paar Jahre gedauert, um das wirklich festzustellen. Jetzt habe ich auch festgestellt gehabt, ich muss wieder von ganz unten anfangen. Ich fange wirklich von ganz unten an, was das betrifft.
Below
Aufbau,
zero.
Aufbautraining, also beim Joggen geht es schon ein bisschen besser, aber oder Ausdauer, sage ich mal, jetzt insgesamt geht es schon besser. Aber ich habe mir Freeletics runtergeladen und mache tatsächlich, also quasi über die App, 4 bis 5 Mal in der Woche noch zusätzlich so Trainingssequenzen mit dem eigenen Körpergewicht.
Mhm. Dazu passt vielleicht noch ein
Witz. Nein! Witz.
Was sorgt für eine Sensation und ist eine Kreuzung aus Schwein und Krake? Ein Spektakel.
Das finde ich gut. So, jetzt sagst du schön Tschüss, gell?
Okay. Rick und ich machen jetzt noch ein bisschen weiter.
Soll ich nicht nur einen?
Nein, du sagst jetzt Tschüss oder ich spiele die Musik ein.
Ach komm, einen.
Nein.
Echt nicht?
Nee. Nein.
Wo kaufen Nagetiere ihre Tulpen? In Amsterdam. Und was ist struppig und sitzt gern?
Komm, mach
und viel
aus.
Auf dem
Ziehen
Töpfchen.
Runter. Ziehen runter.
Finde ich gut. Was ist struppig und sitzt gern und viel auf dem Töpfchen? Ein Kackel. Ja gut.
Ich will immer noch, kann es nicht mehr werden.
Ich finde immer noch den Besten und damit schließen wir vielleicht jetzt auch.
Ist.
Sesh, was passiert, wenn der Geier ausstirbt?
Genau.
Dann bist du der hässlichste Vogel. Und in dem Sinne... Tschüss und auf Wiederschauen an alle.
Eine schöne Woche an euch Vögel da draußen.
So ist es.
Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören heute. Bis dann. Servus. Ciao.
Hey, where the fuck are forwards? Ich sagte ein weißer Mitspieler eins mal. Off the window, hey.
Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.